Willkommen zu einer weiteren Folge in meinem Herzfeuer-Podcast. Ich bin Vera Bartholomei. In meinen Seminaren und Büchern geht es um die körpertherapeutische Methode, heilsame Berührung und um persönliche Entwicklungswege. In diesem Podcast geht es um alles, wofür wir brennen. Aber nicht nur um Begeisterung, sondern um das tiefe Hiersein im Leben, um unsere Fragen, unser Suchen. Manchmal auch mit unserem Scheitern wieder aufstehen und weitermachen. Aber immer wieder auch um das Leichte und Beschwingte. Mein heutiger Gast ist Katja Hein. Katja hat Archäologie studiert und ist heute freie Journalistin und im Bereich Kommunikation beschäftigt. Bekannt ist sie aber für ein weiteres Standbein, nämlich Reiseberichte und Reiseempfehlungen für Wohnmobilisten zu schreiben. Nicht nur in ihrem eigenen Blog, den ihr unter Hinfahren findet, ich verlinke auch unten in den Shownotes dazu. Mittlerweile sind auch mehrere Reiseführer von ihr erschienen. Liebe Katja, ich freue mich, dass wir endlich dieses Gespräch führen können. Wir haben es lange versucht. Wie viele Bücher hast du denn mittlerweile geschrieben und zu welchen Themen?
Ja, also danke, Vera, dass ich da sein darf. Ich weiß, ich erinnere mich noch an unseren ersten Kontakt. Mittlerweile habe ich ein Buch ganz alleine geschrieben und da ich zwischendurch sehr krank war, habe ich noch an 7 anderen Büchern mitgewirkt, aber auch oft an der Konzeption. Also fühlen sie sich auch an wie meine Bücher. Wir brauchten nur andere Autoren noch, weil das einfach immer in einem ganz kleinen Zeitrahmen passieren musste. Und die Themen sind ja Reisen mit dem Wohnmobil. Mein liebster Reiseführer ist einmal Touren durch Norddeutschland, wo es wirklich kreuz und krumm haben wir Touren entwickelt. Dann Süddeutschland haben wir einen Führer geschrieben und Traumstraßen. Da folgen wir so Ferienstraßen und geben den Leuten Empfehlungen. Und mittlerweile schreibe ich an Büchern mit und entwickle mit über Campingplätze, weil ich liebe auch Campingplätze. Also ich stehe nicht nur so in der freien Natur oder auf Stellplätzen, sondern ich mache das ja auch schon sehr lange und habe sehr viele besucht schon. Genau, und gerade arbeite ich wieder an einem neuen Projekt mit dem Verlag. Wir sind noch in der Findung. Da geht es um schöne Campingplätze an Deutschlands Flüssen, von denen man dann aber auch Städte besuchen kann, weil auch Camping ist eine sehr gute Möglichkeit, Kultur zu erleben, was viele Menschen gar nicht so auf dem Schirm haben.
Und du hast eine besondere Vorliebe auch für Norwegen, das verbindet uns.
Ja, genau. Norwegen. Ich war als Kind zweimal in Norwegen mit meinen Eltern. Da war ich 10 Jahre alt. Da fuhren noch nicht viele Deutsche nach Norwegen. Da waren wir mit dem Zelt. Ne? Ich erinnere mich an glasklares Wasser und hohe Berge. Und dann waren meine Eltern mal mit dem VW-Bus, als es noch keine Fähre gab, am Nordkap und haben Fotos gemacht. Und da war ich aber nicht mit, da war ich schon zu alt. Und ich erinnere mich an diese Fotos von Finnland, von Weite und auch von Norwegen. Und da habe ich dann zu meinem Mann gesagt, so, ich will jetzt da hochfahren, ich will unbedingt wieder nach Norwegen. Ja, und der ließ sich nicht so lange überreden, aber dann vor 8 Jahren sind wir dann unsere erste Tour zum Nordkap gefahren, 4 Wochen und haben vor allen Dingen sehr viel in Nordnorwegen auch angeschaut. Also das arktische Norwegen und das hat mein Herz so berührt. Und wir waren vor 2 Jahren nochmal, genau, sind wir auch nochmal, haben wir nochmal andere Ecken erkundet. Und ich könnte sofort wieder nach Norwegen fahren. Also es ist so vielfältig, aber auch ganz Skandinavien, auch Finnland und Schweden haben sehr viel zu bieten. Wenn man natürlich dann die Landschaft und die Menschen in Norwegen erlebt hat, dann vergisst man das oft. Ja, genau. Norwegen. Ja, ich habe
Also
Wale vom Ufer aus gesehen und ach, ich weiß gar nicht, was ich alles gesehen habe schon in Norwegen. Ja.
Ich finde, das Land hat schon auch eine ganz eigene Energie. Es ist nicht nur die hohen Berge oder die Fjorde oder was auch immer, die schöne Natur, sondern es schwingt da etwas anders.
Ja, also die Leute haben, also die Leute sind hilfsbereit, sie sind sehr respektvoll, ne? Sie sind hilfsbereit, sie haben ihre eigene Philosophie. Ja, und du merkst auch diese alte Kultur, ne? Also ich meine, es gab ja die Eiszeitjäger, die dort Sachen hinterlassen haben, oder auch die Wikinger. Ich finde ja immer das ganz spannend, wie sich so Kultur in Landschaft wiederfindet. Und im Norden ist es so, da gibt es ja dann keine Bäume mehr und die Farben von Gelb und Grün und Braun. Es ist ja wie eine Wüste im Norden in der Arktis, ne? Und das Land ist so karg und die Städte und die Dörfer sind ja nicht mehr richtig schön. Ist ja klar, da ist ja, wenn im Winter, da haut ja das Wetter drauf. Aber die Leute sind freundlich und hilfsbereit und zufrieden mit dem, was sie haben. Und diese Weite und diese Farben, die haben mich einfach gepackt. Ja, also wie du sagst, es schwingt was in Norwegen.
Es schwingt eine andere Energie. Also das nehme ich zumindest mal so wahr und glaube nicht nur, dass es daran liegt, dass ich Norwegerin bin und dass es für mich meine Heimatgefühle sind. Aber wenn du sagst, du hast ja auch Archäologie studiert, was findest du an geschichtlichen Spuren, was dich besonders fasziniert jetzt gerade in Norwegen?
Also es gibt alte Kirchen, was die Leute gar nicht so auf dem Schirm haben, ne? Also es gibt ja sogar romanische Kirchen aus Stein, die sind ganz klein. Also in Stavanger zum Beispiel, den Dom haben sie ganz wunderschön neu restauriert jetzt. Es gibt auch die Stabkirchen, die sind natürlich jünger, die sind auch toll. In Alta gibt es ja die Felsritzungen, ne? Also sie sind ja am Ufer, da haben sie über 3000 Felsritzungen gefunden aus fast 8000 Jahren. Also das finde ich auch so ganz spannend. Da haben ja die Jäger der Eiszeit ihre Spuren hinterlassen und dann die Menschen hinterher haben diesen gleichen Ort immer wieder weiter genutzt. Und die Bilder haben sich natürlich verändert, ne? Die haben da ihre Rentiere in den Stein gepickelt, die ersten. Und später wurden dann andere Bilder draus. Also das finde ich so faszinierend, dass die Menschen immer wieder an die gleichen Orte zurückkommen. Ja. Also,
Ja, weil diese Orte auch eine besondere Energie
die
wiederum haben.
haben
Man kennt
Energie,
es ja
ja.
auch aus anderen Ländern, also dort, wo Kirchen gebaut wurden, da gab es schon vor den Kirchen was
Genau.
Besonderes,
Da
wo die
gab es
Leute sich
schon
getroffen haben.
Orte, ja. Und in Norwegen ist es jetzt halt nicht so auffällig wie in anderen Ländern, ne? Also ich meine, wenn du nach Irland oder in die Bretagne fährst, dann fällst du immer über die Megalith-Sachen drüber und auch die Kirchen. In Norwegen musst du die eher schon entdecken, ne? Also die sind dann schon in abgelegeneren Orten oder teilweise nicht mehr so gut erhalten. Aber es gibt auch oben im Norden gibt es auch eine Schiffssteinsetzung, ne? Das ist auch sehr, sehr. Die finde ich, die haben mich als Kind schon fasziniert, diese Schiffssteinsetzungen, ne? Also wo die Menschen der Wikingerzeit auch später dann wirklich aus Stein so Schiffe nachgebaut haben. Warum haben sie das gemacht, ne?
Ja,
Sie
man
hatten halt
weiß
quasi
so wenig, ne, aus dieser
ja.
Zeit, was da wirklich dahinter gesteckt hat. Im Süden beziehungsweise im Südwesten gibt es ja auch die vielen Steinkreise. Hast du dich damit beschäftigt?
Steinkreise liebe ich. Also in Norwegen, die kenne ich jetzt nicht. Ich kenne sie aber in Schottland und ich kenne sie in der Bretagne und ich kenne sie überall, auch in Schweden. Ja, Steinkreise sind was Tolles und keiner ist gleich. Ne?
Ja,
Oder
keiner ist gleich
keiner ist
und
gleich.
es existiert irrwitzig wenig Wissen darüber.
Ja, es
Also
ist.
teilweise so da im Süden, wo ich bin, gibt es ganz viele davon, die meisten nicht gepflegt, nicht groß irgendwie so aufgearbeitet, dass ein touristischer Führer für diesen Ort wirklich darauf hinweist.
Also ich
Und
muss
manchmal
dringend
sind sie
kommen. Ja, ich muss.
so zugewachsen, dass man wirklich alleine da im Wald rumläuft und versucht, die Steine wieder ausfindig zu machen.
Ah, das ist sehr spannend.
Aber umso spannender ist es dann, wirklich in Ruhe dahin zu gehen und einfach nur die Energien zu spüren. Das ist ja dann so das, was ich jetzt in meinem Leben und in meinem Beruf mache, zu versuchen, einen anderen Zugang zu finden dazu.
Ja.
Und teilweise habe ich war ich mit deutschen Kleingruppen da, die energetisch vorgebildet waren, sagen wir es mal so, die also gut spüren konnten
Ja.
und die ich unvorbereitet in diese Kreise reingeführt habe, damit sie wirklich nur wahrnehmen, was sie selber gerade spüren und nicht von mir irgendein Wissen haben. Und das war so spannend, was wir da wahrgenommen haben. Also da liegt ein großes, großes Feld, wo ich denke, die künftigen Generationen werden sich hoffentlich anders mit beschäftigen.
Hoffentlich bleiben sie erhalten, ne? Also, weil, also Steinkreis, das ist ja auch ein Phänomen. Also, dass es die in Südnorwegen so viele gibt, wusste ich zum Beispiel gar nicht, obwohl
Ja.
ich mich sehr viel mit Steinkreisen beschäftigt habe. Aber das zeigt auch, dass wir in einem Kulturkreis sind mit Schottland, mit den schottischen Inseln, mit Südfrankreich, weil dort die Menschen alle Steinkreise gebildet haben.
Ja, und
Und
warum
wenn
wiederholt sich das in so
Warum
vielen?
wiederholt sich das? Und du gehst in so einen Steinkreis rein und du musst die Steine noch nicht mal anfassen, aber selbst wenn du sie anfasst, also die erzählen dir auch eine Geschichte. Also
Ja.
es ist nicht nur Stonehenge, wo der Geist weht.
Nee,
Also.
eben, eben. Und das ist ja so spannend, dass man es dann ausweiten kann auf kleinere Anlagen und auch individueller dahin gehen kann. Da ist kein Touristenstrom.
Toll.
Und wirklich nur Zeit dort verbringen und spüren, was dieser Ort mit einem macht. Also ich glaube, vor deiner nächsten Norwegen-Reise müssen wir uns doch mal unterhalten, wo
Wir
du
müssen uns über
ungefähr
Steinkreise unterhalten, ja, wo man die findet. Also ich bin noch
Genau.
jemand, der, wenn er mit einem Camper unterwegs ist, deshalb muss er klein sein, wenn wir da ein Schild sehen, irgendeine Sehenswürdigkeit, dann biegen wir auch oft ab. Und auf Korsika ist das auch schon mal ganz schön schlecht gelaufen, weil die Straßen wurden immer kleiner und immer enger und immer schlechter und bogen sich von der Seite ein. Und wir sagten, um Gottes Willen, es darf uns keiner mehr begegnen. Ne? Also in
Ja.
Norwegen sind die Straßen ja in der Regel gut. Und wenn man auch auf Feldwege abbiegt, dann ist das ja auch keine Schwierigkeit. Also.
Ja, manchmal werden die Straßen aber auch ganz schön eng. Aber beschreib mal deine Liebe zu diesem Camperleben. Was ist es denn, was dich da so besonders fasziniert, immer wieder aufzubrechen und Neues zu entdecken?
Also, wenn ich mit dem Camper unterwegs bin, aber das galt auch schon früher, als ich mit dem Zelt unterwegs war, dann kann ich einfach ein Land anders erleben, als wenn ich in ein Hotel gehen würde. Also, A, komme ich mit viel weniger Geld aus. Ich kann so lange fahren, wie ich möchte. Wenn es mir irgendwo gefällt, halte ich einfach an. Ich habe meine Küche und meinen Kaffee dabei. Ich habe mein Bett dabei, meine Toilette. Wenn es mir nicht gefällt, wenn ich mich irgendwo nicht wohlfühle, fahre ich weiter. Und ich komme den Menschen sehr nahe. Es hat sich inzwischen, seitdem es so viele Camper gibt, ein bisschen geändert. Aber früher war das so, du bist immer überall mit den Menschen ins Gespräch gekommen. Ne? Die wollten wissen, was, wo du herkommst, wo du hinfährst. Die haben teilweise haben sich sehr interessante Gespräche dadurch ergeben. Und ich habe so das Gefühl, dass ich ein Land ganz anders erlebe dadurch. Ne? Ich kaufe ja auch im Land ein. Wir gehen sehr gerne essen im Land, um die Menschen dann auch da zu erleben. Was in Norwegen nicht so ganz leicht ist, es ist nicht so ganz günstig. Ne? Das weißt du ja selber. Was ist noch das Besondere für mich? Ich war das erste Mal campen mit 4 Jahren, mit dem Zelt, mit meinen Eltern und mit meiner Schwester. Da waren wir in Schweden. Ja, du lernst ja auch auf den Campingplätzen. Damals gingst du nur auf Campingplätze, auch die anderen Menschen kennen aus dem Land. Die campen ja mit dir. Wir waren einmal, ich war auch in meinem Studium mit meinem Zelt in Schottland unterwegs, dann auch trampenderweise. Und da hatte ich kein Geld und dann habe ich mein Zelt auch mal einfach hinter einer Mauer aufgebaut. Das ging damals noch. Und du bist einfach viel freier. Ja, vielleicht steckt es einfach in mir, ne? Also ich bleibe nicht so gerne dann an einem Ort, sondern ziehe weiter. Ich bin ganz neugierig und ich möchte ganz viel sehen von der Welt.
Aber jetzt, du sagst ja, es sind jetzt mehr Wohnmobilisten unterwegs, und teilweise ist es ja dann ja auch nicht so einfach, diesen kleinen süßen Ort am Fluss zu entdecken oder einen Platz da zu ergattern.
Ja, also man muss sich davon befreien, diese Bilder von der Werbung, das ist auch verboten, ne? Aber es gibt immer noch diese zauberhaften Orte. Und wenn ich da nicht übernachten kann, dann stelle ich mich halt auf einen Platz mit anderen, auf einen Betonplatz oder so, und suche es mir am nächsten Tag. Also es gibt die Plätze schon, nur nicht an den populären Orten, ne? Also du findest ihn dann halt nicht an der Küste oder du gehst halt auf einen Campingplatz. Es gibt sehr schöne kleine Campingplätze. Oder du gehst auf Bauernhöfe. Oder du fährst halt in Regionen, die nicht so entwickelt sind, ne? In Katalonien waren wir jetzt im Herbst. Da war an der Küste alles voll und im Hinterland war kein Mensch unterwegs. Und die haben da so kleine, zauberhafte Stellplätze entwickelt. Da waren wir teilweise allein oder mit einem anderen Camper und da passten nur 3, 4, 5 Autos drauf. Ist mir auch wichtig mittlerweile, da ich das ja schon so lange mache und auch mit dem Wohnmobil, den ersten, das war ein VW-Bus, den haben wir uns gekauft, ich glaube 91, weil mein Mann nicht mit dem Zelt losfahren wollte, ne? Damals gab es noch keine Apps und damals gab es an Stellplätzen nur diese, wo diese weißen Fahrzeuge alle ganz eng nebeneinander standen. Das fand ich damals furchtbar. Da haben wir sehr viel freigestanden. Aber da gab es halt auch noch nicht so viele Camper. Und jetzt ist es mir wichtig, dass wir einen legalen Platz haben, dass ich weiß, ich darf da auch übernachten. Und ich suche mir halt dann auch Alternativen, ne? Also ich finde es ganz toll, in manchen Ländern gibt es sehr schöne kleine Bauernhof-Campingplätze oder man darf bei Restaurants stehen, Parkplätze irgendwo ganz weit weg oder auch Stellplätze. Ich stelle mich inzwischen auch in die Reihe mit den anderen. Ich muss da ja nicht 4 Wochen bleiben. Ich schlafe da und am nächsten Tag geht es wieder los.
Ja,
Ja.
du hast eben gesagt, ich will legal stehen.
Ja.
Das ist ja auch etwas, was, also gerade in Norwegen kriege ich ja die andere Seite davon mit, wie sehr durchaus auch deutsche Wohnmobilisten, von denen es da viele gibt, denken, sie könnten sich irgendwo hinstellen und das wäre überall erlaubt. Und das stimmt so
Nein,
nicht.
das stimmt nicht.
Weil man muss ein bisschen Gespür dafür haben, wo störe ich vielleicht jemand, wo ecke ich dann doch an. Und dann lieber tatsächlich auf diese legalen Plätze gehen und ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Menschen, die immer da
Ja,
sind.
gerade in Norwegen gibt es ja sehr viel Privatgelände, ne?
Was
Und
nicht eingezäunt ist und
nein, es
deshalb
gibt
nicht
auch keine
kenntlich gehört.
Schilder, es gibt auch keine Schilder, aber es gibt in Norwegen auch so wunderschöne Parkplätze, wenn du die Landschaftsrouten fährst, wenn du da eine Nacht auf so einem Parkplatz stehst, da wird da kein Mensch was sagen, wenn du keinen behinderst, ne? Du darfst halt nicht die Privatstraßen reinfahren und dich da irgendwo hinstellen, aber das macht nichts, es gibt genügend Möglichkeiten. Aber das sind halt, glaube ich, auch viele, die was leihen und die kriegen dann durch die Werbung irgendwas suggeriert. Ja, das ist schade. Also auch gerade die Lofoten, die sind ja so klein und steile Berge und so weiter. Da gibt es ein paar schöne Campingplätze und Stellplätze, aber die sind nicht ausreichend für die Masse der Menschen. Und die denken ja dann auch immer, man darf nichts bezahlen, wenn man so ein Fahrzeug gemietet hat. Und das ist schade, weil es gibt ja auch viele kostenfreie legale Plätze.
Da hast du natürlich auch eine Aufgabe in deinem Blog und in deinen Büchern, darauf hinzuweisen, wie man sich auch verhalten sollte als Wohnmobilist und nicht
Ja.
nur dieses Ellenbogen ähnliche sagen hier, ich habe das Recht, hier alles für mich zu benutzen.
Ja,
Das ist schon.
wir haben eine Verantwortung, ne? Und ich auch als Bloggerin habe natürlich eine Verantwortung. Aber wenn ich überlege, ich bin ja als Kind schon campen gewesen und es war immer, ich bin damit aufgewachsen, jemand anders hatte Probleme. Beim Sturm ist das Zelt zusammengekracht, dann hat man ihm geholfen abzubauen oder festzumachen. Oder es hat geregnet, die Familie nebendran sind im Wasser versoffen, dann haben wir halt Abzugsgräben zusammengegraben, sind alle nass geworden. Oder jemand kann seinen Karawan nicht alleine schieben, dann haben wir den halt mitgeschoben. Heute sitzen die Menschen teilweise auf ihrem Stuhl und gucken zu, wie sich der andere abmüht. Und das ist nicht nur bei Campern, das ist leider auch bei anderen Sachen. Ja.
Ich finde auch gerade unter den Wohnmobilisten, also eine Zeit lang gehörten wir auch dazu, im Moment haben wir gerade kein solches Fahrzeug. Was man da aber beobachtet, so über die Jahre, ist, dass es gibt eben nicht nur die VW-Bus-Leute, die so ein bisschen alternativ unterwegs sind, sondern es gibt oft mit sehr großen Wohnmobilen auch Menschen, die sehr, wie soll ich sie nennen, also wo viel Biederkeit unterwegs ist. Man hat dann schon das schicke eingerichtete Wohnmobil mit allem Komfort. Und es ist, ich erlebe diese Art Leute als wenig flexibel und wenig offen für das, was sie wirklich erleben.
Das weiß ich nicht. Also ich habe ja auch diese Menschen lesen bei mir und ich habe auch da Leute erlebt, die es wirklich dann auch auf sich einlassen. Sie müssen, ja, das ist halt auch, Campen hat ja damit zu tun, dass du nie weißt, wo du abends schläfst. Ne? Klappt das so? Beim Hotel, das buchst du und da hast du bezahlt und da ist klar, da kann ich dann schlafen, ob das dann toll ist oder nicht, aber du weißt das. Hat der Campingplatz auf oder nicht? Oder ist noch Platz auf dem Parkplatz oder auf dem Stellplatz? Ja, es gibt von allem Menschen, es gibt auch Menschen, die weniger flexibel sind, aber wenn die dann auch da bereit sind, sich an Regeln zu halten und den anderen zu respektieren, dann bin ich auch bereit, ihn zu respektieren, auf jeden Fall. Ne? Also Bieder sein hat nichts, kann man auch Camper sein. Ne?
Haben denn oder hat die Art der Wohnmobilisten sich verändert über diese Jahre, die du jetzt beobachtest?
Es sind einfach mehr geworden und es sind halt nicht mehr die, die schon mal im Zelt unterwegs waren. Aber ganz viele haben wirklich diese Sehnsucht, was Neues zu erleben, den Kontakt mit anderen zu bekommen, diese Flexibilität zu erleben. Ne? Und es gibt aber auch welche, die Angst haben, über ihren eigenen Schatten zu springen und die bleiben dann in Deutschland. Und da ist halt das auch, ich versuche denen mit meinem Blog, also wo auch die Ziele sehr ausgiebig beschrieben sind, ihnen da auch Mut zu machen, auch mal was Neues zu entdecken. Ne? Also Norwegen ist natürlich für die Deutschen der absolute Traum. Es ist ja auch wunderbar, aber auch gerade Frankreich, ein ganz tolles Wohnmobilland. Ne? Es gibt aber Menschen, die haben Angst wegen der Sprache. Und gerade in Frankreich kann man so schönen Urlaub machen auch. Ja, das ist so eine Idee von mir. Das hatte ich damals nie gedacht. Ich dachte, ich schreibe ja nur ein paar Reiseberichte und dann, weil ich fand damals die Informationen, als ich meine Nordkap-Reise vorbereitet habe, waren die Informationen so schlecht im Netz. Da stand nur, der Himmel ist grün, blau und die Wiese ist grün, so nach dem Motto, ne? Aber nichts Praktisches, ne? Wo kann ich einkaufen? Wie tanke ich? Brauche ich eine Kreditkarte oder wo gibt es Campingplätze oder Stellplätze? Genau. Und inzwischen hat sich's geändert. Es gibt viele Menschen, die auch ihre Wissen teilen. Ne? Gut
Und
geworden.
was fasziniert dich vor allem an dieser Art der Kommunikation? Also du bereitest ja dann ganz viel auf für andere.
Ja, also ich finde das einfach faszinierend ist, dass die Leute dann so dankbar sind. Also wenn ich höre, hey, wegen dir haben wir dieses Land dann bereist, da gibt es auch Leute, die fahren das wirklich eins zu eins hinterher. So war das eigentlich nie gedacht, weil ich versuche ja zu vermitteln, dass gerade die Flexibilität das Besondere ist, ne? Aber wenn sie dadurch mehr Sicherheit haben und sich mal ein bisschen aus ihrem Bereich trauen und auch erleben, wie schön Campen sein kann und Wohnmobil fahren. Oder auch meine Philosophie dann auch ein bisschen mit rüber geht, ne? Also das Land respektieren, auch dort einkaufen. Die Menschen gab es früher leider schon, ne? Die sind nach Griechenland gefahren für mehrere Monate und das Fahrzeug war überladen mit Äpfeln aus Deutschland und Konserven und Wasser und Bier und Wein. Dabei gab es dort alles. Teilweise besser und günstiger. Ja, aber ich finde das ja auch so das Faszinierende am Campen und auch am Wohnmobilfahren, dass die Menschen so verschieden sind, ne? Also es gibt die, die mit einem kleinen Fahrzeug unterwegs sind, so wie wir. Und es gibt die Menschen, die mit diesen Riesenkisten unterwegs sind. Ich könnte das gar nicht. Da komme ich ja gar nicht dahin, wo ich möchte. Aber ich kann mich trotzdem mit denen unterhalten und auch eine gemeinsame Basis finden. Also ich habe Freunde, die haben ein sehr großes Wohnmobil mit ihren Hunden, aber wir ticken genau auf der richtigen Wellenlänge, ne? So Heike und ihr Mann. Und oft ist es früher so gewesen, als es noch nicht die vielen Buscamper gab, dass wir das kleinste Fahrzeug waren und neben uns stand das größte Fahrzeug und wir kamen trotzdem miteinander ins Gespräch. Ja.
Und
Seitdem
was
wir
gefällt dir gerade an dem an deiner kleinen Umgebung? Also man muss sich ja schon auch sehr einschränken, um
Ja.
in einem Van unterwegs zu sein.
Genau, also für die Leute sich zum Vorstellen, also ich habe mein Auto ist 5,40 Meter lang, also es ist ein Citroën, 11 Jahre alt und 2,05 Meter breit und da ist hinten ein Bett, was wir 1,40 Meter breit haben oder 1,30 Meter und du hast ein kleines Bad mit einer Toilette, was man so mit zum Vorhang ziehen kann und eine Sitzbank und vorne die Vordersitze kannst du drehen. Was ist das Faszinierende? Ich habe nicht viel Stauraum. Ich kann da keine riesigen Mahlzeiten drin kochen. Es ist überhaupt kein Platz. Wenn schlechtes Wetter ist und du dich drin aufhältst, dann gehst du dir tierisch auf den Geist. Aber ich kann damit halt überall hinkommen. Ne? Also ich fahre halt sehr gerne auch mal kleine Straßen. Oder wir fahren auch mal lange Strecken. Also wenn wir mal du musst dir ja überlegen, bei unserer Nordkap-Fahrt haben wir in 4 Wochen 10.000 Kilometer gefahren. Das machen wir halt, das muss man nicht machen, ne? Aber wir wollen ja was sehen und erleben und da muss man halt auch mal schnell eine längere Strecke fahren. Ne? Das geht mit diesem Fahrzeug. Und ich bin halt nicht eingeschränkt mit Brücken und jetzt, wo wir in Katalonien waren, da waren wir an einem Kloster, das wollten wir besichtigen, das war dann geschlossen und dann war der nächste Camping, der nächste Stellplatz. Dort hat es uns nicht so gut gefallen. Das waren so 25 Kilometer durch die Berge. Da hätten wir mit was Größerem und Breiterem hätten wir da nicht durchfahren können. Natürlich, wenn jemand mehr Platz braucht, wir sind schon am Gucken nach was Größerem. Wir finden aber irgendwie nichts, was uns so zusagt. Also werden wir den Kleinen jetzt noch ein bisschen fahren. Ne? Das ist das Faszinierende. Ich bin damit wirklich sehr flexibel.
Es
Passe
ist
überall.
allerdings ja auch durchaus, also du hast gesagt, es ist eine günstigere Art, Urlaub zu machen, als jetzt ins Hotel zu gehen, das bestimmt, aber gerade diese kleinen Vans sind ja nicht billig in der Anschaffung.
Die sind nicht billig. Also unserer war auch damals teuer. Jetzt die VW-Busse oder so, die sind im Verhältnis noch teurer. Wir hatten ja früher VW-Busse, wir hatten drei VW-Busse und sind dann gewechselt auf den Kastenwagen, weil einfach die Anschaffung vom nächsten VW-Bus wäre so viel teurer gewesen für den kleinen Platz. Aber wir fahren das Fahrzeug als Zweitwagen. Das heißt, also wir haben nur zwei Autos und der Camper ist das Zweitfahrzeug und fährt jeden Tag mit meinem Mann zur Arbeit. Deshalb muss er auch klein und kompakt sein, weil die beim Mitarbeiterparkplatz eine enge Kehre haben. Größer könnte er da nicht sein. Was ist da noch das Günstige? Also wir fahren ihn halt lange, ne? Also es rentiert sich, wenn du ihn lange fährst und wir machen halt keine andere Art von Urlaub, sondern wir nutzen ihn jede freie Minute im Urlaub und an den Wochenenden. Und dann denke ich, ist die Preis, und wir haben uns auch bewusst für eine kleine Wohnung entschieden, ohne Garten, also weil wir verbringen unsere Freizeit on the road, also auf der Straße. Das ist der Unterschied. Wenn du nur einmal 3 Wochen, dann ist es günstiger, du mietest dir so ein Fahrzeug. Ne? Also das muss man schon gucken. Wenn jemand ins Wohnmobil zieht, dann braucht er natürlich mehr Platz und mehr Komfort. Ne? Oder die Leute, die dann
Und
in ihrem Ruhestand länger unterwegs sind.
ja, das muss man dann natürlich nur überlegen. Aber wie würdest du dein Gefühl beschreiben? Also ihr fahrt ja dann ständig jetzt wieder los, ja? So dieses, ob es ein Wochenende ist oder ein längerer Urlaub. Und das Gefühl, wenn man so das Auto gepackt hat und losfährt, was ist das für ein Gefühl?
Also dann geht's los. Also ich fahre hier aus der Straße raus und dann fängt es für mich an, mein Abenteuer oder mein Urlaub. Ne? Also das andere sein, nicht mehr der Alltag. Und das ist wirklich das, ich bin nicht erst am Ziel angekommen oder in der Zielregion, sondern der Weg ist auch schon das Ziel. Ne? Und ich weiß ja nie, wenn ich hier aus der Straße fahre, was da passiert. Ne? Kann ja sein, dass ich jemanden treffe oder kann sein, dass eine Straße gesperrt ist und ich dann einen Umweg fahre. Kann sein, dass ich irgendwo unterwegs müde werde und dann übernachten muss und dann einen ganz zauberhaften Ort entdecke oder irgendwas, was ich vorher im Leben noch nie gesehen habe oder ein tolles Restaurant. Es ist einfach. Das ist das Besondere. Also es ist für mich immer noch ein Abenteuer. Man kann in der heutigen Zeit Abenteuer erleben.
Also dieses Nicht-Wissen, was man heute entdecken wird oder auch nicht, wo
Genau.
man überhaupt übernachten wird oder ja.
Einfach so dieses normale Verlassen. Ne? Also in meinem normalen Alltag ist es klar, ich stehe morgens um 6 Uhr auf und mache mich fertig und frühstücke. Mein Mann ist dann schon bei der Arbeit, der muss schon um 5 losfahren. Ja, und dann bin ich um 8 bei der Arbeit und dann gucke ich, was da so zu tun ist, weil ich habe ja in der Kommunikation eine Teilzeitstelle. Und danach komme ich nach Hause und dann habe ich meine Therapien. Dann bin ich müde, dann muss man kochen und so. So dieses Alltägliche. Unterwegs haben wir das nicht. Ne? Also das ist einfach. Wir machen sehr gerne Pause mit schönem Blick und kochen einen Kaffee, genießen die Landschaft, genießen die Atmosphäre. Ist besonders schön natürlich, wenn die Sonne scheint. Im kleinen Camper sowieso, weil wir sind gerne dann drin draußen. Genau, du bist mehr draußen.
Also was mir damals auch gut gefallen hat, ist dieses Eingeschränktsein. Also man kann nicht alles Mögliche mitschleppen. Deshalb käme so ein großes Wohnmobil für mich auch nicht in Frage. Sondern gerade dieses Schauen müssen, welche Bücher nehme ich jetzt mit, welche Kleidung habe ich jetzt dabei, sehr praktisch denken. dass ich alles wirklich Notwendige dabei habe und etwas nur für meine Freude, aber nicht stapelweise Zeug.
Ja, also Bücher ist ein ganz großes Thema. Früher war ein Schrank im Wohnmobil immer nur für meine Bücher, weil ich liebe lesen. Ne? Und wenn wir unterwegs waren, habe ich mir auch die Zeit dafür genommen. Jetzt habe ich ja das große Glück, es gibt ja diese Lese, also Vitoline oder den Kindle. Ich habe den Kindle, weil es war der erste. Seitdem kann ich so viele Bücher mitnehmen, wie ich möchte.
Ja.
Bin nicht mehr vom Platz beschränkt.
Das ist richtig. Ich habe auch ein Kindle und habe da auch ganz viele Bücher drauf. Aber was ich merke, ist, dass das Haptische mir manchmal so fehlt. Und
Ja.
deshalb, ich kaufe wieder Bücher,
Schön.
ganz viele Bücher. Und ich muss sie so in der Hand haben und ich muss kritzeln können. Also
Ah,
ich mache
okay.
immer meine Notizen da drin.
Sehr, sehr
Und
schön.
von daher muss ich dann durch die vielen Länder, wo ich mich bewege, muss ich immer wieder auch tatsächlich richtige Bücher.
Ja, das ist schön. Also Reiseführer haben wir immer dabei, ne, weil es einfach, man kann, ich bereite mich nicht nur übers Internet vor, sondern auch Reiseführer. Also wir haben das schon mal gemacht, wir waren spontan in Mailand, weil es halt gepasst hat auf dem Weg zur Fähre nach Sardinien. Und da hatte ich mich nicht vorbereitet und hatte keinen Reiseführer dabei. Und da wurde ich fast wahnsinnig, weil ich nicht wusste, was man da alles besichtigen kann, ne, was da was Besonderes ist. Ich musste es dann zwar nicht alles besichtigen, aber ich möchte wissen, wie die Stadt aussieht und was man da. Also Reiseführer haben wir immer dabei und Reisekarten. Ja, und ja, wir müssen uns beschränken. Was uns jetzt fehlt, wir haben uns ja bisher dagegen entschieden, Fahrräder mitzunehmen. Wir haben sie auch nicht hinten drauf, damit das Fahrzeug nicht länger wird. Wir haben uns jetzt ganz kleine Klappräder gekauft, gebraucht, schweineteuer. Weil wir möchten gerne Fahrräder mitnehmen. Ja, weil es einfach, dann kann man sagen, da gefällt es mir gut, es ist ein bisschen weiter weg von den Einkaufsmöglichkeiten oder vom Zentrum oder so, dann fährt man halt mit dem Fahrrad. Jetzt müssen wir mal unseren Heckkofferraum etwas umbauen. Müssen wir mal schauen. Das ist jetzt müssen wir von unserem Campingtisch, der uns schon 25 Jahre begleitet, und von unseren Stühlen, die wir schon 12 Jahre haben, müssen wir uns jetzt wahrscheinlich trennen, weil die passen dann nicht mehr rein. Ne?
Ja, ist immer dieses Abwägen, ne? Wenn man etwas
Abgeben.
hinzunimmt, muss man wieder was abgeben. Gibt
Ja.
es denn so einen großen Traum für die Zukunft, wenn du mal vielleicht eines Tages auch mehr Zeit haben wirst, längere Reisen zu machen oder auch kürzere? Was steht auf deiner Wunschliste?
Also, ja, unbedingt noch Länder in Europa erleben. Die Türkei würde ich gerne mal mit dem Wohnmobil erleben, aber solange Herr Erdogan an der Macht ist, ist das für mich keine Möglichkeit. Irland kenne ich als Kind mit dem Zelt, da wollen wir mit dem Camper hin. Marokko haben wir auf dem Plan. Das sind so die nächsten Ziele. Was ich gerne mal machen würde, ist Kanada. Aber ich glaube nicht, dass wir unseren Camper verschiffen werden. Da müssen wir dann schon fliegen und uns dort was mieten. Ne? Was mich unheimlich faszinieren würde, wäre Georgien, ne? Aber das ist jetzt im Moment halt auch nicht möglich, weil da diese Felsenkirchen, das ist ja der Hammer. Ne? Ja, die chinesische Mauer möchte ich auch irgendwann mal sehen, aber ich glaube nicht, dass ich mit dem Camper nach China fahre. Ich kenne zwar Leute, die es gemacht haben, aber ja, ich weiß es nicht. Ich finde auch in Deutschland gibt es viel Schönes zu sehen und in der Umgebung. Also, es gibt zwar diese Träume, aber ich kann genauso die Befriedigung haben, wenn ich nicht so weit wegfahre, nicht exotisch. Ne? Also wir
Ja,
werden.
das wäre meine nächste Frage, wenn jetzt jemand wirklich erstmal startet, sich was Kleines mietet und losfährt und vielleicht sagt, bleibe auch erstmal in Deutschland, damit ich nicht so weit fahren muss. Mit welcher Ecke würdest du beginnen?
Kommt darauf an, ob derjenige in Norddeutschland wohnt oder im Süden. Also man kann sehr gut in Bayern über die Runden kommen, kann sehr viel anschauen, hat eine sehr gute Infrastruktur, ne? Ist auch teilweise nicht so teuer. Da hast alles Mögliche. Du hast die schönen Seen in der Seenplatte oder du hast ganz tolle Wälder. Du hast schöne Städte, Klöster. Also je nachdem, was du machen möchtest, ne? Also da gibt es viele Möglichkeiten. Im Norden. Oh, ich fand die Ostsee ganz toll, aber da sind halt auch ganz viele andere Leute, ne? Da muss man dann schon mehr vorplanen. Auch die Nordsee gibt dir viel. Also es ist so schwierig. Was ist denn das, die Region, die du neu entdecken möchtest? Also es gibt überall in Deutschland tolle Regionen, wo man hinfahren könnte. Also das ist jetzt das, was mir einfällt. Auf Rügen waren wir, das war so toll. Die Ostseeküste, ja. Schwierig. Also auch der Nord-Ostsee-Kanal, wenn man da oben ist und gerne Schiffe guckt. Da kann man wirklich auf dem Campingstuhl sitzen und da fährt alles vorbei.
Ja.
Vom kleinsten Bötchen bis zum Riesendampfer. Toll. Ja.
Also gibt es noch viel zu entdecken und man muss nicht unbedingt 10.000 Kilometer fahren
Nein.
dafür, sondern kann tatsächlich mal um die Ecke
Noch viel zu
erstmal
entdecken.
anfangen und
Ja.
vielleicht auch sogar die eigene Heimat so ein bisschen von der anderen Seite sehen, indem man
Genau.
in Ecken fährt, wo man sonst nicht hinkommt. Ja.
Ja, genau. Und wo vielleicht auch die Infrastruktur jetzt von Hotel oder anderen Sachen nicht so ist, weil du hast ja alles dabei. Ne? Du kannst über Apps kannst du gucken, wo du übernachten kannst. Es gibt ganz, das ist die Organisation Landvergnügen, wo du auf Bauernhöfen übernachten kannst. Da lebst du auch die Landschaft noch mal ganz anders. Was wir jetzt geplant haben für Juni, wir werden unsere Tour entlang der deutschen Grenze weiterführen. Wir wollten das letztes Jahr machen, haben wir es um Pfingsten gemacht. Da haben wir aber nur die bayerische Grenze geschafft, zu Österreich und zur Tschechoslowakei, weil es war so faszinierend. Wir haben so viel entdeckt, mit so vielen Leuten gesprochen, mussten viele Umwege fahren, weil da viel gebaut wurde. Und es hat uns in einer Region so gut gefallen, dass wir dann nicht mehr weitergekommen sind. So, und jetzt wollen wir eben den weiteren Teil machen. Ne? Also, weil wir geben uns auch oft so Motto-Themen, damit wir auch sehen, wie sich das Land verändert oder wie da die Einflüsse sind. Also in Bayern war das ganz spannend. Wir haben mit Menschen gesprochen, die die tschechische Grenze, die das miterlebt haben, wie das auch das Land geprägt hat. Ne? Also da war eine Frau, deren Vater war da an der Grenze umgekommen. Das sind Sachen, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Ne? Und es sind einfach so Begegnungen. Oder wir waren auf so einem Fest von der DLRG. Oder wer, also es ist einfach, wir waren in einem Tierpark, wir waren in einem ganz genialen Museum zur Porzellanherstellung, weil die Region da hinten ja durch Porzellan gelebt hat. Gibt es ja nicht mehr jetzt. Und das zu so sehen, wie sich das Land verändert.
Ja.
Oder wie es geprägt ist. Und das ist ja auch meine Heimat, aber ich kannte das nicht. Ja. Es war sehr faszinierend und das wollen wir halt jetzt in Richtung Norden fortsetzen. Also das Ziel ist dann immer die Ostsee. Das letzte Mal haben wir wirklich dann in Bayern abgebrochen, sind einen Tag an die Ostsee gefahren und wieder zurück. Ja, und jetzt sind wir mal gespannt, wie sich das, was wir da entwickeln, was wir da sehen werden. Ja, solche Sachen. Es gibt
Ja,
überall was Schönes zu
spannend.
sehen.
Ja, überhaupt dieses Neuentdecken und nochmal neu hinschauen, was gibt es da eigentlich? Und also ich finde, das eigene Land, egal ob es jetzt in Norwegen ist für mich oder auch in Deutschland, man kennt das eigene Land eigentlich sehr wenig, weil
Ja.
man dann doch immer wieder die gleichen Sachen macht oder irgendwie denkt, oh, das ist vielleicht nicht spannend genug, ich weiß es nicht. Aber ich habe ja eben gesagt, wir haben im Moment kein Wohnmobil. Und wenn ich jetzt aber so mit dir rede, dann denke ich, ach, man kann nicht alles machen, aber vielleicht doch für einige Wochen mieten mal zumindest mal und so auch wieder auf diese Art und Weise unterwegs sein.
Ja. In Norwegen, also die Norweger fahren ja inzwischen alle, also ganz viele fahren, Norweger fahren mittlerweile auch Wohnmobil, haben ihre Schiffe, die haben ja früher Schiffe gehabt, haben aber die Schiffe abgeschafft und dafür ein Wohnmobil gekauft, weil sie flexibler sind. Dadurch ist ihr Land aber noch voller geworden. Das
Ja.
sind nicht nur die deutschen Touristen, die sich daneben benehmen, auch die norwegischen. Ja, es ist nicht mehr so einfach wie früher und du wirst nicht mehr diesen einsamen Platz finden. Außer du gehst wirklich irgendwo hin, wo sonst niemand hin möchte. Ich war schon in Nordwestspanien, als wir nach Santiago de Compostela gefahren sind und dort an der Küste, da haben wir keinen einzigen Deutschen getroffen in 4 Wochen. Das ist inzwischen anders. Du findest dort jetzt Briten und Italiener und Deutsche und ja.
Ja, das ist immer so ein bisschen auch ein Abwägen, ne? Will man da mit der großen Masse irgendwo hin oder fährt man wirklich so abgelegene Orte an, dass man tatsächlich auch ein Stück weit für sich erleben kann? Das ist auch, ich stelle mich mir auch immer wieder die Frage, was man da eigentlich sucht, wenn man sich so ein Wohnmobil anschafft und losfährt. Und ich glaube, es hat auch viel mit einem Traum zu tun. Dass man so also nicht nur die schönen Instagram-Bilder oder so, wo man überall so wunderbar stehen kann und wo sie vor Ort tatsächlich nicht immer so aussieht, sondern der Traum von der großen Freiheit oder von der großen Stille oder von ich weiß nicht was. Und dann merkt man unterwegs, dass es eigentlich nur ein Traum war. Und ich sehe es also gerade jetzt in Norwegen, wo die Menschen ja Hütten kaufen. Also sie kaufen nicht nur Wohnmobile, sondern sie kaufen oder Boote, sondern sie haben auch alle ihre Familienhütten irgendwo
Die
stehen
Hotels, ja.
und geben teilweise irrwitzig viel Geld dafür aus. Also gerade im Süden, wo ich herkomme, das ist so sozusagen die norwegische Côte d'Azur, da zahlt man für eine Bruchbude auch schon ein Vermögen.
Ja.
Und das, was gekauft wird, so wie ich es jetzt über die Jahre beobachte, die Leute kaufen nicht wirklich dieses Haus oder diese Hütte, sondern sie kaufen einen Traum. Den Traum von einem einfacheren Leben vielleicht oder von runterkommen und sich entspannen. Vielleicht suchen sie auch eine Gemeinschaft, in dem man Platz für eine Familie schaffen wird, die dann da alle zu Besuch kommen sollen. Und das finde ich immer schwierig abzuwägen, wenn man so etwas will, ob es jetzt ein Wohnmobil ist oder ob es eine Hütte ist, zu erkennen, was man eigentlich sucht. Wie siehst du
Ja,
das?
das zu erkennen, manche wissen es ja teilweise nicht, aber dann auch flexibel zu sein, das anzupassen, weil du kannst es nicht immer zwingen, ne? Und natürlich ist es toll, wenn du eine Hütte hast am Fjord und da kein anderer ist, aber teilweise hast du dann kein Klo und keinen Strom und kein Wasser. Macht das Leben nicht so einfach, ne? Ja. Da musst du dich drauf einlassen. Oder sagen irgendwann, nee, es ist dann doch nichts für mich. Es ist genau wie mit dem Camper, wenn ich denke, ich finde jetzt den tollen Platz am See ganz alleine. Ja, den gibt es auch irgendwann, aber da hocken dann noch 20.000 Moskitos um dich rum in Schweden am See. Du wirst dein Wohnmobil nicht verlassen. Ja, oder da stehen halt andere und ja, ich glaube, da brauchen wir auch Flexibilität, ne?
Ja, ich glaube, also zu erkennen, wann es vielleicht doch nicht so geworden ist, wie man es wollte, oder auch zu erkennen, mit welchen Einschränkungen man dann lebt
Ja.
und den Preis eben bezahlen. Also das Paradies kostet was und nicht
Genau.
immer nur Geld, sondern auch Anstrengung
Ja,
oder
genau.
Arbeit.
Ja.
Also so mit unserer Hütte ist es zum Beispiel so, wir haben wirklich eine Bruchbude gekauft. Und haben dann über Jahre und immer noch sind wir dabei, weiter auszubessern und zu renovieren und das Ganze so ein bisschen überhaupt mal am Leben zu halten. Und dann muss man einfach wissen, wir kommen dahin und machen nicht nur Urlaub, sondern
Ja.
da wird erstmal gearbeitet und wieder gestrichen und
Ja.
geschreinert, ja.
Ja. Und wenn du mit dem Camper unterwegs bist, musst du ja auch immer was tun, ne? Du musst dich drum kümmern, wo kannst du übernachten? Du musst Wasser ablassen, wieder auffüllen, du musst deine Toilette entleeren, du musst einkaufen gehen. Ja, es braucht auch Zeit von deinem Tag. Aber was ich denke, was auch noch wichtig ist, mitzugeben ist, es gibt kein richtig und auch kein falsch. Also was für mich passt, passt für den anderen nicht. Also ich habe dieses kleine Auto und ganz bewusst keinen Airfryer und keine Kaffeemaschine und nicht fünf Outfits und nicht das Fahrrad und nicht den Roller und so dabei. Klar wäre das manchmal schön, aber ich habe mich bewusst dafür entschieden, ne? Und jemand anders entscheidet sich halt um, ne? Der fährt dann halt mit dem Hänger los. Der bleibt dann halt 3 Monate in Spanien auf einem Platz stehen und hat dann halt auch seine Sachen dabei, ne? Ist für den richtig, für mich eben nicht. Ne? Das muss man auch akzeptieren, so wie du hast deine Hutter da und der andere hat sie woanders. Wir haben das in Nordnorwegen gesehen, die kann man ja teilweise noch nicht mal richtig erreichen, diese Dinger, ne? Also ist dann schon eine Entscheidung, die man treffen muss, ne? Tolle Dinge, also da stehen tolle Hütten teilweise, neu gebaut, jetzt ganz oben im Norden. Und die Leute, die nicht das Geld haben, die gehen dann auf diese hässlichen neuen Schotterparkplätze mit ihren Karawans. Hast du das schon mal gesehen? Gibt
Nee.
es im Norden, in Norwegen, gibt es so wirklich Schotterplätze, die sie in die Natur gebaut haben. Und dann stehen da die Karawans in Reihe und vorne dran haben sie sich dann Veranden gebaut.
Ah, oh Gott, ja.
Ja. Und das sind halt diejenigen, die sich die Hütte nicht leisten können, aber die haben dann da ihren Traum.
Ja.
Und da
Ja,
steht.
also das heißt, gut vorher überlegen, was man eigentlich sucht. Und
Ja.
dann im Rahmen dessen irgendwie was Machbares dann finden
Ja.
und dazu stehen, was man gewählt hat.
Ja.
Ja, schön. Katja, das waren doch jetzt einige Anregungen. Wie gesagt, es könnte dazu führen, dass ich jetzt ein Wohnmobil anmiete und erstmal losfahre. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, vor der nächsten Norwegen-Reise sollten wir doch unbedingt mal miteinander reden, nicht? Lese gerne deine Tipps, von denen es übrigens ganz viele auch online gibt auf deiner Seite. Da verlinke ich noch zu. Und ein paar Tipps kann ich dir dann vielleicht auch geben.
Also ich danke dir sehr. Also diese Steinkreise in Südnorwegen, die finde ich, klingen total spannend. Das muss ich mir näher anschauen.
Wir reden darüber.
Absolut. Ich danke dir,
Dann
dass ich dabei sein durfte.
ich danke dir, dass du da warst. Dann.